Fotopodcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Fotopodcast Folge Nummer 18. Heute mit Stefan und
Michael.
Ja, heute sind wir ganz im Zeichen der Hörerfragen. Wir wollen uns von Anfang an erstmal sehr, sehr bedanken. Es gab in letzter Zeit rege Kommentare, Anfragen, E-Mails und heute kümmern wir uns nur um diese Fragen. Wir schaffen nicht alle in dieser Sendung, aber wir gehen auf die meisten ein. Ja, starten wir mit Thomas. Er hat uns folgende Fragen geschrieben. Könntet ihr vielleicht mal eine Folge zum Thema Fokussieren, Weißabgleich und Belichtungsmessung machen? Weißabgleich gibt nochmal ein extra Thema, machen wir. Belichtungsmessung sagt gleich der Michael was dazu. Ich gehe nur mal kurz aufs Fokussieren ein, weil uns ist nicht ganz klar, was du mit Fokussieren meinst, aber was so Standards sind. Beim Autofokus gibt es verschiedene Messfelder in der Kamera, klar. Die meisten Fotografen oder wir arbeiten zumindest nur mit einem, nämlich dem in der Mitte. Das sind auch zumeist oder mit Sicherheit Kreuzsensoren, die also Linien zum Scharfstellen und Kanten senkrecht und horizontal wahrnehmen. Bessere Kameras haben mehrere Kreuzsensoren. Das andere an den Außen sind in der Regel nur waagerechte Sensoren. Und da wird es schwierig, wenn ihr waagerechte Linien versucht zu fokussieren. Ich stelle diesen einen Punkt dann gegebenenfalls um, wenn ich hochkant fotografiere oder wenn die Schärfe woanders sein soll, kann man ja mit dem Wählrad den Fokuspunkt auf den Fokuspunkten verschieben. Ja, bei schwierigen Situationen manuelle Fokussierung, ganz klar. Die Automatik benutze ich eigentlich nur bei ganz schnellen Geschichten, Sport oder eventuell auch Kinder, wobei auch da seltener, meistens arbeite ich doch von Hand. Und lasse ihn nicht das Autofokus-Messfeld raussuchen, denn er sucht sich zumeist das Nächste an einem dran und das ist nicht immer das, was ich scharf haben möchte. Aber teilweise muss man das einfach ausprobieren, wie die Kamera arbeitet und man muss sich vor allem dann an die Kamera gewöhnen. Ja, und dann gibt's an allen Kameras eigentlich Grundeinstellungen, vor allem an der Spiegelreflex. Meistens ist es so eingestellt, dass wenn ihr den Auslöser halb durchdrückt, wird die Schärfe eingestellt und gehalten, gespeichert, bis ihr ganz durchdrückt. So arbeiten wir zumeist. Dann gibt's den Continuous Mode in fast jeder Spiegelreflexkamera. Dann arbeitet der Autofokus eben wie bei einer Videokamera und er läuft ständig weiter. Das ist einfach auch bei Sachen, wo Sport, schnelle Bewegungen, Autos, die auf einen zufahren oder sowas, wo man das sinnvoll einsetzen kann. Ja, wenn du andere Fragen zum Thema Fokussieren hast, dann präzisier sie bitte. Das war jetzt ein kurzer Ritt durch das, was wir auch schon mal gesagt hatten, zum Thema Fokussieren. Jetzt geht's weiter mit Michael und der Belichtungsmessung.
Ja, und dann sind wir bei einem meiner mir bereits bekannten Themen und alle unsere Hörer, die bereits bei unserem ersten Workshop da waren, kennen das schon und ich stehe jetzt vor unserer Tafel. Wir haben das Ganze nach wie vor noch hier festgehalten und ja, das, was ich euch jetzt dementsprechend erkläre, würden wir euch dann grafisch auch nochmal ganz kurz in unserem Blog stellen, damit ihr das auch nachvollziehen könnt.
Steht schon auf der Flickr Group, wenn ich das richtig im Kopf habe, findet ihr das Bild von der Tafel mit den schönen Zeichnungen von Michael.
Na gut, gehen wir mal ganz kurz in die verschiedenen Belichtungsmessverfahren hinein. Und dann gibt es eigentlich das ja generell in der Grundeinstellung schon vorgesehene Mehrfeld- oder Matrix-Messverfahren. Das heißt, ihr stellt euch einfach mal, wenn ihr durch den Sucher durchschaut, das Sucherfeld so vor, als wenn es durch horizontale und vertikale Linien eingeteilt wäre in eine Matrix. Und die Kamera macht hier in der automatischen Belichtungsmessung eigentlich eins. Sie versucht generell die Belichtung über den ganzen Bereich hinweg zu messen. Das ist eigentlich soweit ganz vorteilhaft, wenn ihr ein gleichmäßig ausgeleuchtetes Objekt habt und möchtet das fotografieren. Dann könnt ihr diese Belichtungsmessung auch dementsprechend eingestellt lassen. Eine weitere Belichtungsmessmethode ist die mittenbetonte Integralmessung. Und damit ihr euch das ein wenig bildlich vorstellen könnt, habt ihr im Endeffekt die verschiedenen Messfelder, wenn ihr durch den Sucher durchschaut. Und ihr müsst euch jetzt dementsprechend vorstellen, wenn ihr durch den Sucher hindurchschaut, dass ca. 70%, und zwar der äußere Umkreis der Autofokus- oder Fokussierfelder, im Endeffekt zur Belichtungsermittlung genutzt wird. So, somit könnt ihr hier den auszumessenden Bereich schon mal einschränken. Allerdings ist es hier immer noch relativ großflächig. Und wenn ihr das Ganze dementsprechend auf kleinere Objekte umlegen wollt, dann gibt es die Selektiv- oder auch die Spot-Messung. Bei Canon-Kameras ist es so, zumindest ab 30-40D gibt es beide Varianten. Nikon hat den Vorteil, es gibt die Spot-Messung und ihr selber könnt hier festlegen, wie groß denn der zu bemessende oder zu vermessende Bereich sein soll. Hiermit müsst ihr euch vorstellen, dass bei der Selektivmessung ca. 9% noch des Sucherbildes um den zentralen Fokuspunkt ausgemessen werden. Und bei der Spotmessung ist es im Endeffekt zwischen 3,5 bei Canon, 2,3 bei Nikon oder bei Nikon auch größer. Ein ganz plausibles und dementsprechend auch leicht sich vorstellbares Beispiel ist hier zum Beispiel der Mond. Ihr steht unten und der Mond hängt als Vollmond richtig schön prall am Himmel. Und ihr wollt tatsächlich, dass die Schärfe, die Belichtung soweit auf den Mond konzentriert sind und nicht noch Straßenlaternen links, rechts eventuell in die Belichtungsmessung mit einfließen. Dann nehmt ihr die Spotmessung, setzt sie auf den kleinstmöglichen Nenner, fokussiert wirklich den Mond und habt dann auch hier die Belichtungsmessung nur auf diesem zentralen kleinen Punkt.
Michael, bei der Nikon ist standardmäßig eingestellt, wenn du den Auslöser halb durchdrückst, bleibt nur der Fokus scharf und die Belichtung ändert sich wieder, wenn du das Bild umkomponierst. Das heißt, in dem Falle, wenn ich mit der Spotmessung auf den Mond gehe, müsste ich noch die Belichtungsspeichertaste drücken, wenn ich die Spotmessung angewählt habe, damit, wenn ich das Bild aufziehe, nicht wieder die Straßenlaterne mit einbezogen wird. Oder dann, der Spot geht ja dann eigentlich in was ganz Schwarzes in den Hintergrund eigentlich und dann würde es auch wieder nicht passen.
Das ist richtig und diese Taste gibt es wie bei Nikon auch bei allen anderen Herstellern. Im Fall von Canon ist es ein kleines Sternchen auf der Rückseite. Wie sieht das bei Nikon aus?
Da steht AE-L drauf, wenn ich das aus dem Kopf richtig weiß.
Gut, prima. Dann hoffe ich, dass euch das Ganze soweit schon mal weitergeholfen hat. Ja, Stefan. Und dann gebe ich jetzt wieder an dich zurück.
Der Thomas hat noch nach Equipment-Empfehlungen für ein kleines Heimfotostudio gefragt. Das ist sehr, sehr vielfältig. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Leute haben eigene Tricks und selbstgebaute Sachen, aber es gibt so ein paar Basics, die man gebrauchen kann. Wenn man keine Blitze kaufen kann, dann tun es die berühmten Bauleuchten. Hier kann man, sollte man 2 oder 3 Bauleuchten, besser 3, kaufen, alle vom selben Fabrikat und gleich mit Ständer, kostet nicht viel, im Baumarkt vielleicht 15-16 €. Und hat damit 3 Lichtquellen, mit denen man experimentieren kann und das Objekt schön ausleuchten kann. Wenn es kleine Objekte sind, dann ist optimal, wenn man keinen freien Tisch oder irgendwas hat, sich einfach 2 Holzböcke und eine Holztischplatte in den Keller zu stellen. Die kann man dann aufbauen und braucht dann dringend darauf einen Pappkarton, A2, A1, je nachdem, was ihr bekommt. Und der wird als Hohlkehle aufgebaut. Das heißt, ihr klebt den am Tischrand fest irgendwo oder auf dem Tisch mit Tesa und hinten braucht ihr eine Wand. Und da steht der dann hoch an der Wand, da kann er auch fixiert werden und er macht einen Bogen, er wird hinten nicht geknickt. Das macht einen Eindruck von Tiefe, wenn man das fotografiert, man sieht hinten sozusagen keinen Horizont. Hier braucht man für ein Heimstudio wenigstens basismäßig einen weißen und einen schwarzen Karton, ganz klassisch. Man kann sich gerne auch an Farbe wagen, aber die 2 sollte man haben.
Ja, und ein ganz, ganz einfacher Trick, vor allem wenn mal wieder Sperrmüll ist und ihr über die Straßen lauft und jemand hat einen Schrank entsorgt, dann schaut doch mal, ob ihr da nicht vielleicht diese dünnen Sperrholzrückwände eines Schrankes findet. Die kann man unheimlich praktisch platzsparend im Keller oder in der Garage irgendwann an die Wand stellen. Ihr könntet sie mit Tapete dementsprechend tapezieren oder einfach mit Stoff beziehen und habt hierfür für Porträtfotografie oder auch für ganz ausgefallene Ideen eine günstige Lösung für einen dementsprechend ja, euren Bedürfnissen angepassten Hintergrund.
Ja, als ich angefangen habe, so zu Hause mit Studio zu experimentieren, habe ich noch in meine alte Fotokiste gegriffen und sehr hilfreich war, ich hatte einen alten Metzblitz. Und zwar den 40 MZ2. Darunter habe ich mir einen Slave-Adapter besorgt. Also das ist nichts anderes wie eine Fotozelle, die drunter gemacht wird. Diese Metzblitze haben ja so ein Adaptersystem, damit man sie anpassen kann für verschiedene Kameras. Und da gibt es eben auch diesen Slave-Adapter. Und dann löst der Blitz aus, wenn ein anderer Blitz blitzt. Im Endeffekt ist das eine kleine Blitzanlage. Und ich hatte einen Aufsteckblitz von Nikon auf meine Kamera und hatte diesen Metzblitz. Bei dem Metzblitz ist auch so ein Schuh dabei, wo man den Blitz dann hinstellen kann oder auf ein Stativ schrauben kann. Und das Schöne ist bei diesem Gerät, es ist in Teilleistungsstufen zu regulieren. Das heißt eigentlich auch wieder wie eine Blitzanlage. Man kann volle Leistung, und das geht dann nach runter, halb, Viertel, Achtel bis zu einem 128. Und für wenig Geld gibt es auch noch so eine kleine Softbox, ist ungefähr so groß wie DIN A5. Und die kann man einfach aufziehen und mit einem Klettband festmachen. Und so hat man eine zweite Lichtquelle schon mal, mit der man schön arbeiten kann. Diese Blitze sind gar nicht so teuer, die gibt es bei eBay. Und ich sag mal, wenn man einen Systemblitz hat oder man benutzt dann den kleinen Blitz oben drin als Auslöser und zwei solche Blitze, hat man schon mal drei Blitzquellen. Damit kann man schon richtig schöne Sachen zu Hause machen. Ob jetzt Porträt oder kleine Familienaufnahmen, der hat immerhin eine Leitzahl 40. Oder ob es jetzt Produktfotografie ist, das hat richtig Spaß gemacht. Und ich benutze es heute auch noch manchmal, weil man kann ihn halt gut mitnehmen. Ich benutze ihn nicht mehr ganz so häufig, weil ich habe mittlerweile zwei große Blitzgeräte von Nikon und die kann man richtig schön steuern auch von der Hauptkamera als kabelloses Blitzsystem. Das ist noch schöner. Aber wenn ich ein drittes brauche, dann kann ich das dazu nehmen. Ja, ansonsten, wenn ihr vor die Bauleuchten oder vor solche Blitze irgend sowas wie eine Softbox haben wollt, das geht am einfachsten, indem ihr Holzrahmen kauft. Das können Keilrahmen sein, das können selbstgebaute Holzrahmen sein oder der Marek hat mal so Kunststoffrohre genommen, die als Aufputzrohre für Kabel im Keller verlegt werden. Und da gibt es auch Eckstücke und die hat er einfach zusammengeklebt und dann hat er darüber den Stoff gespannt. Und da gibt es als Softbox zum Durchlicht sozusagen einfach Segeltuch, geht in Drachenläden oder sowas, die haben das. Oder ihr könnt da auch schwarzen Stoff drüber spannen, wenn ihr es als Abschatter haben wollt. Lässt sich sehr leicht bauen und wer da tiefer einsteigen will, es gibt ein wunderschönes Buch, nennt sich Low Budget Shooting. Einfach mal googeln, ist nicht teuer und da hat sich jemand ganz viel Mühe gemacht, auch richtig mit kreativer Bastelarbeit. Wunderbare Ideen drin, kann man sich richtig austoben und hat wirklich schöne Effekte.
Ja, und eine weitere E-Mail haben wir erhalten von Per. Und Per hat uns eine Reihe von Fragen gestellt, auf die wir sehr gerne eingehen. Die erste davon ist, wie scharf kann man ohne Stativ fotografieren, beziehungsweise wie kurz muss die Zeit sein, um wirklich optimale Schärfe rauszuholen? Ja, Per, und dazu gibt es eine Faustregel, die man im Endeffekt generell anwenden kann. Und zwar sollte man dazu den Umkehrwert der Brennweite des Objektivs verwenden. Das heißt, wir nehmen als Beispiel mal eine Festbrennweite von 60 mm. Und wenn du jetzt einen Umkehrwert nimmst, dann wärst du bei 1/60 als Belichtungszeit. Allerdings gibt es auch hier eine Regelung zu berücksichtigen. Und zwar muss man bei Kleinformat-Spiegelreflexkameras den sogenannten DX-Verlängerungsfaktor berücksichtigen. Dieser beträgt bei Nikon 1,5 und Canon 1,6. Und um ein einfaches Rechenbeispiel dementsprechend auch anzuwenden, bleiben wir bei Nikon, multiplizieren jetzt die 60 mm mal 1,5 und wir kommen somit auf 90 mm und auch hier einen Belichtungswert von 1/90. Was zu empfehlen ist, und das ja, ist eigentlich maßgebend für alle Bilderfolgen, die ihr in schneller Reihenfolge machen wollt. Seien es Sportaufnahmen, seien es spielende, tobende Kinder, schnelle Fahrzeuge. Hier solltet ihr bei einem 1/1000 bleiben. Unabhängig jetzt von dem Helligkeit-Belichtungswerten, es ist einfach so, wenn ihr die schnelle Reihenfolge scharf einfangen wollt, braucht ihr auch eine kurze Belichtungszeit.
Oder natürlich kürzer. Aber wenn die Dinger sich einfach so schnell bewegen, da hilft auch bei einem 1/60 Brennweite, wer bei 1/60 nachher das Auto verwischt.
Ja, und wir müssen noch eine Kleinigkeit anfügen. Und zwar gibt es ja mittlerweile Objektive mit einem Stabilisierungsmotor. Das heißt bei Canon ES Image Stabilizer. Es gibt genügend andere mittlerweile. Auch die ganzen Zubehörlieferanten haben diese Motoren mittlerweile zur Stabilisierung des Objektivs integriert. Hier ist der Faktor eventuell etwas höher. Aber Stefan?
Das gilt natürlich nur bei statischen Motiven. Wenn ihr bewegte Motive fotografieren möchtet, hilft der Bildstabilisator nichts, denn er stabilisiert ja nur euer Verwackeln an der Kamera und nicht die Bewegung des Objektes, was ihr fotografieren möchtet. Dann hilft einfach nur Stativ bei kurzen Zeiten. wenn das Objektiv ruhig ist. Und ansonsten müsst ihr mit der ISO hoch, damit ihr kurze Belichtungszeiten bekommt. Oder es ist einfach zu dunkel und das Foto ist so nicht zu machen.
Ja, und das ist in dem Bereich erstmal alles, was wir da auf die Kürze oder in der Kürze direkt mitteilen können. Da es noch gewisse andere Faktoren gibt, die wir berücksichtigen müssen, und hierzu bräuchten wir auch ein wenig mehr Input von deiner Seite. Aber du hast uns ja noch ein paar weitere Fragen gestellt.
Genau, die nächste Frage. Wenn man RAW-Fotos in Lightroom überträgt, ohne zu schärfen, wird dann Pixel für Pixel des Sensors dargestellt? Also, beim Import von RAW-Fotos in Lightroom wird niemals geschärft. Es gibt allerdings eine Standardeinstellung beim Schärfen, die könnt ihr auch festlegen. Wenn ihr nichts verändert habt, dann ist da im Schärfebereich immer eine kleine Schärfung eingestellt. Aber das Bild an sich ist ungeschärft vorhanden. Eine Einschränkung gibt es allerdings, das hat nichts mit Schärfen zu tun, aber mit den Details des Bildes. Die ganzen Mittelklasse-Kameras, die komprimieren ihre RAW-Daten. Das heißt, RAW ist in dem Fall auch nicht unkomprimiert und haben einen leichten Verlust, der ist aber absolut zu vernachlässigen. Nur die High-End-Top-Modelle, die bieten auch einen Modus an, dass die RAW-Dateien unkomprimiert auf die Karte geschrieben werden und dann so ins Lightroom geladen werden können. Ja, dann die nächste Frage. Falls ja, was passiert dann eigentlich noch beim Schärfen? Das Thema Schärfen ist sehr komplex. Grundsätzlich solltet ihr jedes Bild nach der Bearbeitung schärfen. Es kommt aber immer darauf an, für welchen Zweck ihr es haben möchtet. Das muss man mal in einer extra Folge machen und besser sogar mal in einem Workshop testen. Das ist doch eine Wissenschaft für sich. Aber wie funktioniert eigentlich Schärfen bei Digitalbilder? Dazu muss man wissen, dass das menschliche Auge in Bildern zuerst gerne Linien oder ja Kontrastsprünge wahrnimmt. Und das macht sich die Schärfetechnik zu eigen. Das heißt, sie schaut, wo gibt es hell-dunkle Bildkanten sozusagen oder Linienverläufe im Bild. Und diese hell-dunkelkanten werden dann noch mehr, also heller gemacht oder dunkler gemacht, sodass die Differenz noch größer ist. Und es entsteht an dieser Stelle ein höherer Kontrast. Und das nimmt das Auge nachher insgesamt als ein schärferes Bild wahr. Das heißt, Schärfen bedeutet Kontrasterhöhung an hell-dunkel-Bildkanten. Ganz einfach so mal gesprochen. Deine nächste Frage war, falls nein, gibt es eine Möglichkeit, das Pixelbild des Sensors zu sehen? Das ist mir nicht ganz klar. Du siehst eigentlich immer das interpretierte Pixelbild des Sensors in deinem RAW-Converter. Wenn du ein JPEG rausbekommst, ist es immer schon bearbeitet, das ist klar. Bleiben wir beim RAW. Es wird eingelesen und es wird interpretiert. Mit halt Standardeinstellungen, je nach RAW-Konverter. Aber wenn du die alle rausnimmst, hast du das blanke Bild, es sei denn, es ist vorher in der Kamera komprimiert worden, wie ich vorher schon mal erwähnt habe. Und deine letzte Frage zu dem Thema war, was zeigt das gezoomte Displaybild der Kamera? Ich habe den Eindruck, das ist auch schon geschärft bzw. eher verwischt. Bei der Nikon SLR meiner Freundin kann ich einzelne Pixel erkennen, bei der Canon nicht. Ja, das Display zeigt dir immer eine JPEG-Voransicht deines RAW-Bildes oder natürlich deines JPEG-Bildes. Und das ist auf jeden Fall bearbeitet, so wie du in der Kamera die Parameter eingestellt hast für JPEG. Wenn du dann reinzoomst und Pixel erkennst, würde ich sagen, ist es nicht das Bild, sondern eher der Monitor, der kleine hinten auf der Kamera, an dem du Pixel erkennst. Das müsstest du aber eigentlich immer sehen, egal in welcher Zoomstufe, je nachdem wie nah du an die Kamera rangehst, müssten diese kleinen Pixel sein. Anders kann ich mir das an dem Punkt nicht erklären. Gerade bei älteren Kameras gibt es nicht so gute Displays und man kann, wenn man da wirklich nah rangeht, schon die einzelnen Punkte sehen.
Ja, Stefan, dann gehen wir doch einfach mal weiter und an nächster Stelle kommt Tino. Und Tino, ja, herzlichen Glückwunsch dazu, hat sich wirklich ein 1A-Objektiv gekauft und hierzu ein paar Fragen. Und ich lese euch ganz kurz mal vor, was er uns geschrieben hat. Ich habe mir das Nikkor 50mm 1:1:4G gekauft. Ein von vielen Menschen gelobtes Objektiv. Jedoch habe ich festgestellt, dass es nicht so leicht ist, damit zu fotografieren, wie mit einem Allround-Objektiv. Folgende Schwierigkeiten habe ich, vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Bei Blende 1:4 oder 1:8 ist es wahnsinnig schwer, den richtigen Schärfepunkt zu treffen. Ich habe meiner Nikon D80 das Schärfemessfeld auf die kleinste Einheit, 6mm, gestellt und habe aber immer noch den Eindruck, dass ich den Punkt, den ich scharf stellen möchte, immer noch leicht verfehle. Hierzu hat er uns einen Link angegeben auf Flickr, in der er uns zwei Musterbilder zum Auswerten zur Verfügung stellt. Und ja, wir teilen uns das ja untereinander mal ein bisschen auf. Und Stefan hat sich dann direkt mit deinen Bildern beschäftigt und ich denke, er kann dir auf jeden Fall schon mal ein Stückchen weiterhelfen.
Ja, Dino, ich habe mir das Bild angeschaut, was du hochgeladen hast. Und für alle Hörer, ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Tageszeitung, die Tino, ich nehme mal an, in der linken Hand hatte und mit der rechten Hand fotografiert hat und die er relativ nah vors Objektiv gehalten hat. Es war 50mm, Blende 1:8. Und da muss man dazu sagen, in diesem Versuchsaufbau kannst du gar nicht das rauskriegen, ob dein Objektiv jetzt irgendein Problem hat oder nicht, sondern dass du da die Schärfe genau auf den Punkt kriegst, ist reiner Zufall. Denn du bewegst die Kamera und du bewegst dich. Ich habe mal ausgerechnet, bei einem 50mm Objektiv am DX-Sensor mit einer Blende 1:8 und Abstand von 30 cm liegt die Schärfentiefe in dem Fall bei 2,2 mm. Wenn ihr aufblendet auf 1:4, sind es nur noch 1,7 mm. Das ist so ein enger Bereich, in dem es noch scharf ist, dass wenn ihr in dieser Konstellation fotografieren wollt, ihr auf jeden Fall ein Stativ braucht und das Objekt auch ruhig liegen muss. Wir haben ja schon öfters davon geredet, dass bei offener Blende die Schärfentiefe eben nur noch gering ist. Nutzt man gern auch zum Freistellen des Hintergrundes. Aber andersrum heißt es natürlich auch, dass ich sowas aus der Hand scharf nur noch ganz schwer hinkriege. Es kommt immer auf die Situation an, aber zumindest das, was Tino versucht hat mit der Zeitung, geht so nicht vernünftig. Es könnte grundsätzlich sein, dass manche Kameras einen nicht richtig justierten Autofokus mit bestimmten Objektiven haben. Das nennt man dann Back- oder Frontfokus. Dann kann man die Kamera mit dem Objektiv einschicken und es wird individuell justiert. Aber in deinem Fall, Tino, bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht so ist, sondern so wie du hast versucht hast, das scharf zu kriegen, das funktioniert so einfach nicht. Da musst du abblenden, um ein bisschen mehr Schärfentiefe zu bekommen und dann kriegst du auch den Schriftzug scharf oder Stativ, Zeitung an die Wand genagelt und dann kriegst du das, wenn sich nichts mehr bewegt, auch präzise scharf gestellt. Ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt, woher weiß ich, wie habe ich das berechnet mit der Schärfentiefe? Es gibt da nette Hilfsmittel, zum Beispiel auf dem iPhone PhotoBuddy, da kann man das einstellen oder für alle kostenlos. Den DoffMaster, wir stellen die Links dazu auch in die Shownotes. Und dort könnt ihr dann eben eingeben, was für einen Sensor habt ihr, die Brennweite, die Blende und den Abstand zum Objekt. Und er sagt euch dann vieles Verschiedenes, unter anderem auch die Schärfentiefe. Und wie viel von der Schärfentiefe, also von dem scharfen Bereich, liegt vor und hinter dem Objekt. In dem Zusammenhang stolpert ihr vielleicht über eine weitere Angabe, die hyperfokale Entfernung oder in Englisch Distance dann. Damit ist gemeint, wenn die euch zum Beispiel da schreiben, die hyperfokale Entfernung bei diesen Einstellungen ist 8 Meter, dann wisst ihr, von der Hälfte der hyperfokalen Entfernung bis ins Unendliche ist alles scharf. Wenn ihr also auf eurem Objektiv, ohne durchzuschauen, an der metrischen Skala 8 Meter einstellen könnt, das geht nur bei den besseren Objektiven, bei den billigen sind diese Skalen alle weggefallen, stellt ihr die 8 Meter ein und dann könnt ihr sorglos von 4 Meter bis unendlich in dieser Blendenzeit, Abstand, Sensor, Brennweitenkonstellation fotografieren, es ist alles scharf. Ja, es ist interessant, mal ein bisschen damit rumzuspielen. Ihr bekommt ein Gefühl auch mal so, was Schärfentiefe betrifft. Ihr könnt es mal nachstellen, wie das bei Weitwinkelobjektiven ist. Das kennt ihr ja oft aus der Praxis, dass ihr wenn ihr richtig im Weitwinkel seid, dann habt ihr oft von einem relativ nahen Punkt schon nach hinten alles scharf. Und das könnt ihr alles mal nachrechnen. Ist recht interessant, sich mal, um mal so ein Gefühl zu bekommen, was Schärfentiefe bei den verschiedenen Einstellungen bedeutet. Dann hast du weitergeschrieben, ich habe außerdem den Eindruck, dass die Fotos bei großer Blende deutlich grobkörniger wirken als mit einem anderen Objektiv. Gerade bei Bildbereichen, die ziemlich einfarbig sind, kommt das so heraus. Woran liegt das? Ist das immer so bei großen Blendenöffnungen? Darauf kann ich mir keinen anderen Reim machen, als eigentlich, dass du dann die ISO hochgedreht hast und dass das Bild Rauschen ist. Gerade wenn du sagst, dass es in einfarbigen Bereichen auftritt, da sieht man Rauschen besonders gut, würde ich schätzen, aus meiner Sicht weiß ich nicht, warum das am Objektiv hängen sollte. Wenn das jemand weiß, bitte gerne uns eine E-Mail schreiben, dann leiten wir das weiter an den Tino. Aber ich würde einfach schätzen, du wolltest in dunkler Ausleuchtung noch mit offener Blende was fotografieren, hast aber die ISO hochgedreht oder die Kameraautomatik hat es vielleicht von alleine hochgedreht. Und dir war es gar nicht bewusst und daher stammt das Rauschen. Ansonsten fällt mir dazu nichts ein.
Ja, und wenn du da ganz sicher gehen willst, dann kannst du uns gerne gerade dieses Bild auch nochmal per Mail schicken und wir schauen uns das gerne auch noch einmal persönlich an. So ist es ein wenig schwierig.
Das ist eine gute Idee.
Ja, und dann kommt ein Bereich, der mir selber viel Spaß macht, und zwar Fotografieren vor einem schwarzen Hintergrund. Hier hattest du auch festgestellt, dass das Ganze nicht allzu einfach ist oder nicht so einfach, wie sich das so mancher vorstellt. Geschrieben hast du uns, dass du neulich in deinem Arbeitszimmer mit einem schwarzen Bühnenmonitorstoff ein kleines Heimstudio aufgebaut hast, mit 2 bis 3 Blitzen arbeitetest und ja, nun kam die Frage auf, wie leuchtet man das Model so aus, dass man nicht ständig Reflexionen von dem schwarzen Stoff erhält? Ja, dazu kommt dann dementsprechend auch eine Beschreibung, wann du Reflexionen kaum hattest, und zwar wenn das Model weit weg vom Hintergrund stand, die Blitze von der Seite kamen. Und ja, im Endeffekt gibst du dir hierzu schon mal eine Lösung selber vor. Das heißt, ein gewisser Abstand vom Model zum Hintergrund und vom Blitz zum Model sollte immer gegeben sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß dein Arbeitszimmer ist, ob das denn soweit auch räumlich umsetzbar ist. Weiterhin kann eine Schwäche sein, es gibt einen lichtdurchlässigen Foto-Hintergrund aus Stoff und es gibt nicht lichtdurchlässigen. Solltest du lichtdurchlässigen haben und dahinter steht zum Beispiel eine Vitrine mit einer Glasscheibe oder du hast vielleicht einen Spiegel dort hängen, dann kann es auch tatsächlich sein, dass von dem wenig durchdringenden Licht durch den Molotonstoff Licht wieder zurückgeworfen wird. Oder meinst du einfach nur die Aufhellung des Hintergrundes und gibst uns diese als Reflexion vor? Dann ist das wiederum wurde dadurch verursacht, dass der Blitz eventuell tatsächlich zu nah am Hintergrund stand. Dem kannst du aber abhelfen, denn wir haben ja doch mittlerweile einige wirklich gute technische Lösungen dazu. Und wenn wir unser Programm Lightroom zum Beispiel nehmen, könntest du den Schwarzanteil dementsprechend ein wenig erhöhen. Dann säuft der Hintergrund wieder ab und leicht zu erkennende Strukturen. Ich kenne das bei schwarzen Stoffen. Kann es durchaus sein, dass mal eine Falte auftritt, weil das Ganze nicht ganz so schön zusammengelegt war. Oder es war sehr sorgfältig zusammengelegt und man sieht wirklich über die gesamte Länge die Legefalten. Dann gehen die an und für sich da unter. Würde dir aber vom Blitzaufbau auch empfehlen, keinen Hintergrundblitz zu nehmen, wenn du nicht willst, dass der Blitz dementsprechend beleuchtet ist, klar. Ein Headlight gerne auf die Person von hinten nach vorne, so dass es nicht auf den Hintergrund fällt. Und einen Blitz oder 2, je nachdem, was für Effekte du haben willst, von vorne auf das Model. Das kann auch frontal sein und normalerweise sollte der Hintergrund dadurch nicht mit ausgeleuchtet sein. Ja, und somit haben wir dann auch deine Anfrage bezüglich der Arbeit mit einer Softbox oder einem Beauty-Dish mit Anstrahlung frontal auf das Model auch geklärt.
Ja, falls wir was falsch verstanden haben, dann präzisier doch nochmal deine Anfrage. Und wir kommen jetzt zu Paul. Paul ist ein fleißiger Schreiber und wir haben hier aus 2 E-Mails Sachen zusammengestellt. Ich fange gerade mal an, weil das erste wird ein Höreraufruf. Mal wieder ich. Ich bin gerade in der Verlegenheit, mit dem Gedanken zu spielen, mir einen Drucker zuzulegen, der randlos Fotos drucken kann. Idealerweise sogar A3, aber davon sehe ich, glaube ich, aus Platz- und Preisgründen ab. A4 würde mir für den häuslichen Gebrauch vollkommen reichen. Alles Größere würde ich vom Labor ausbelichten oder drucken lassen. Nun finde ich leider nicht allzu viele Informationen über Tests der Drucker. Die letzte Stiftung Warentest zu Druckern ist auch schon ein paar Jährchen alt. PC-Welt hat ansatzweise etwas, aber auch nicht viel Auswahl dabei. Ihr habt nicht zufällig ein paar Tipps und etwas Erfahrung, die ihr preisgeben könntet. Vielen Dank und beste Grüße. Ja, Paul, es werden immer wieder Druckertests in den verschiedenen Computer- oder Fotozeitungen gemacht. Aber an dem Punkt sind wir einfach nicht am Laufenden. Und wir wollen hier mal einen Höreraufruf starten. Bitte alle, die in der letzten Zeit Drucker gekauft haben oder die Drucker schon länger gekauft haben, die aber noch verfügbar sind am Markt, schreibt uns doch mal Kommentare, was ihr für einen Drucker habt und wie sehr ihr damit zufrieden seid oder was daran gut oder schlecht ist. Wo ich ab und zu mal schaue, um mir einen Überblick zu machen, ist die Internetseite www.druckerchannel.de. Das setzen wir auch in die ins Blog, damit ihr den Link habt. Aber ich bin mir nicht sicher, wie unabhängig die testen und wie sicher man davon ausgehen kann. Aber die stellen zumindest immer eine ganze Menge Informationen über die Drucker zusammen, wo man sich doch dann ein bisschen orientieren kann. Was grundsätzlich gilt, wenn du gute Ergebnisse haben möchtest, mit einem HP, Canon oder Epson bist du eigentlich immer gut dabei. Ihr solltet nur Originalpatronen für Fotoausdrucke kaufen und nach Möglichkeit Originalpapier, denn das ist wenigstens ein bisschen aufeinander abgestimmt, so Stichwort Kalibrierung. Oder ihr kauft hochwertige Papiere von anderen Firmen wie Hahnmühlen. Da kriegt ihr Profile aus dem Internet, die ihr downloaden könnt für die meisten gängigen Drucker, so dass ihr dort keine Farbverschiebungen oder nur wenig Farbverschiebungen habt, aber an sich müsste man das Ganze profilieren. Ja, Drucker, großes Thema. Hier ein Aufruf. Wir werden dann auch nochmal ein bisschen recherchieren, aber wir schauen mal, was unsere Hörer zu dem Thema uns mailen können für Paul. Und dann nehmen wir nochmal Bezug auf eine alte Mail von dir zum Podcast vom 16.03.
Ja, und hier hast du uns ergänzend zum Wettbewerb des europäischen Tierfotografen mitgeteilt, dass in den letzten 2 Jahren in Frankfurt alle erwähnenswerten Bilder der europäischen Tierfotografen als auch in einer weiteren Ausstellung, die des BBC Wildlife Award ausgestellt worden sind. Das Ganze hat sich laut deiner Aussage auch sehr schön in das Ambiente, in den Palmgarten integriert. So, wir haben auch mal geschaut. Da du hoffst, dass die Bilder in diesem Jahr auch wieder ausgestellt werden. Allerdings können wir hierzu noch nicht allzu viel sagen. Es gibt einen Veranstaltungskalender im Palmgarten. Den Link stellen wir euch gerne zur Verfügung. Es gibt auch eine Fotoausstellung von Edward Coinberg, Herbarium Amoris, der in vielen Jahren verschiedene Blüten, Pflanzen fotografisch festgehalten hat, das Ganze gesammelt und in eine Ausstellung verwandelt hat. Das Ganze gibt es allerdings im Ausstellungszelt am Oktogonbrunnen und das klingt für mich nicht so, als wenn es direkt in den Palmgarten integriert wäre. Ja.
Jo, und also unser Fotolocation-Tipp diesmal Frankfurt Palmengarten, Link in den Shownotes. Ich denke, das ist auf jeden Fall einen Besuch wert.
Danke, ja, Paul. Für Pflanzenliebhaber, aber auch für den Fotografen, der sein Model mal in einer schönen Fauna-Umgebung fotografieren möchte. Da hat es eine Blütenpracht, eine Pflanzenvielfalt. Hier kann man schöne Porträtaufnahmen durchaus mit einem Aufsatzsystemplatz, einem Bounce und einer kleinen Softbox, vielleicht mit Reflektor. Hier kann man was machen ohne großen Aufwand.
Gut, und dann hast du für unsere Hörer noch einen Tipp parat. Ich lese nochmal deine Meldung vor. Noch ein letzter Punkt, der eventuell für viele Hörer interessant sein könnte. Die Bibble 5 Preview. Bibble ist recht günstig, läuft auf Linux, Mac, Windows und Version 5 ist ein Meilenstein. Selektives Editieren, Noise Ninja, Verwaltung von Bildern, virtuelle Kopien ist recht schnell und. Davon gibt es zurzeit noch nur einen Preview, die noch nicht komplett stabil ist, aber benutzbar. Ich freue mich auf die nächste Preview, die nicht mehr abstürzt, wenn man am Lens Correction Dialog rumfummelt. Es gibt eine Testversion für 1 bis 2 Wochen. Tipp, man kann auch auf Weiterklicken, ohne dort seine Daten einzugeben. An die Mailinglist wird sowieso nie geschrieben. Zumindest habe ich bis jetzt nie etwas bekommen. Ansonsten ist Bibble 4 zwar nicht mehr ganz State of the Art, hat ein paar Schwächen, aber durchaus ein benutzbarer RAW-Converter, der tolle Ergebnisse liefert. Du hast uns auch noch die ganzen Links dazu gegeben. Wir werden die in die Shownotes setzen. Hast du schon mal mit Bibble gearbeitet, Michael?
Nein, bisher noch nicht. Aber ich muss sagen, mein Interesse hat er durchaus geweckt. Und Anfragen nach guten und auch dementsprechend günstigen Programmen haben wir ja doch des Öfteren. Ich denke, wir sollten uns das durchaus mal anschauen.
Wenn ich mal Urlaub habe, werde ich mir mal eine Demo draufziehen und mir das angucken. Guter Tipp, Paul. Ich habe schon einiges über das Programm gehört, aber selbst wirklich auch noch nicht damit gearbeitet. Wird wohl mal Zeit, sich das anzugucken.
Wir haben heute eine neue Zusatzoption. Wir lernen Fremdwörter. Urlaub.
Urlaub, das wäre gut, ja. Apropos Arbeit. Ich hatte diese Woche ein RAW-Bild bekommen von einer Choraufnahme. 200 Leute waren da drauf, ein großer Chor. Das sollten immens viele Abzüge in DIN A4 hergestellt werden und man bat mich, das doch mal aufzuarbeiten, sodass es für den Druck gut aussieht. Ja, ich habe das Ding geladen und habe schon gesehen, Canon RAW File, okay. Und fange an zu bearbeiten oder gucke mir das Bild genauer an in der 100% Ansicht und ich dachte, oh je. Was war das für eine Kamera und was war das für ein Objektiv? Das ist ja schlimm. Also in den EXIF geguckt und dann war ich leicht schockiert. Die Kamera, eine Canon EOS 5D Mark II. So, die kann ja meistens nichts für das, was da passiert ist. Aber das Objektiv war das EF24-105F4LISUSM. Ja, das wird als Kit-Objektiv, glaube ich, auf dieser Kamera mitverkauft. Und jetzt war das zwar eine schwierige Aufnahmesituation, weil es war unterschiedliche Beleuchtung auf dieser Riesengruppe. Es waren sehr viele Köpfe, 200, und jeder will in dem DIN A4-Abzug natürlich nah rangehen und möglichst sich suchen. Also das Bild wird auch extrem nah betrachtet. Und es war nicht perfekt ausgeleuchtet, dieser Raum. War ja auch nicht zum Fotografieren gedacht. Aber das, was ich da gesehen habe, hat mich echt erschrocken. Es war also bei 24 mm Blende 4, einem 60stel mit ISO 400 und 21 Megapixel aufgenommen. Aber der Schärfeabfall am Rand, da kann man nur sagen, der war brutal. Da war vielleicht noch ein Drittel in der Bildmitte einigermaßen scharf und dann glitt alles hinweg. Es hatte stärkste chromatische Aberrationen, die korrigiert werden mussten und überhaupt Farbübergänge, auch im normalen Bereich zwischen Rot und Weiß zum Beispiel, die waren so ineinander verschmolzen, das war unheimlich schwierig, hier noch was rauszuholen und zu retuschieren. Obwohl das RAW sehr viele Ressourcen bereithielt, also es kam Bewegung ins Bild, aber es wirklich gut hinzukriegen, war sehr, sehr schwer oder fast nicht möglich. Insgesamt hatte das Bild auch keinen wirklich scharfen Eindruck und zudem fand ich es noch sehr kontrastarm. Ja, ich denke, hier hätte man noch einiges besser machen können, auf jeden Fall abblenden, denn es scheint mir so, entweder war das Objektiv ein Montagsobjektiv oder es ist generell so richtig schlecht bei F4, weil das war schockierend. Also kannst du nicht anders sagen, ich war total überrascht, dass sowas Schlechtes aus einer 5D Mark II mit einem Kit-Objektiv rauskommen kann, auch wenn es schwierige Bedingungen waren. Und man hätte hier auf jeden Fall auf ISO 1000 gehen oder 1200 gehen sollen und Blende 8, dann wäre wahrscheinlich das ein oder andere zu retten gewesen. Aber so muss ich sagen, hat mir nicht gefallen. Mich würde mal interessieren, ob wir Hörer da draußen haben, die eine EOS 5D Mark II mit diesem Objektiv haben und ob die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder ob das Objektiv wirklich ein Montagsobjektiv war, was einfach dejustiert oder schlechte Linsen erwischt hatte. Gebt uns mal Rückmeldung, wer so eine Kamera hat. Ich wäre gespannt. Und bei Canon hat sich ja noch mehr getan, Michael. Es gibt wieder mal eine neue Kamera.
Ja, also bei Canon gibt es derzeit einiges an Neuerungen und eine wird wohl jetzt tatsächlich nach vielen Rumoren und Flüstern und Lästern und in, naja, wie man es nimmt, Erstaunen doch Realität. Und zwar in den Einsteigermodellen kommt nach der 450D dann der 1000D, die 500D. Ja, und ich glaube, die 500D wird so ein bisschen die Canonianer erschüttern und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sich ein wenig ärgert. Wie es halt so ist, der Konkurrenzdruck ist dementsprechend immer groß. Jeder versucht was Neues und Besseres schneller rauszubringen als unsere Freunde von Nikon in dem Fall. Und die 500D kommt jetzt mit 15,1 Megapixeln. Ja, in der Live-View mit Autofokus. Und jetzt kommt der Knaller. Und ich glaube, genau das ist, naja, zum Glück nicht unbedingt einer der Hauptgründe, um das Kameramodell zu wechseln. Sie kann in Full HD Videos aufzeichnen. Das hat sie übernommen von der eben angesprochenen 5D Mark II. Das heißt, ihr habt hier die Option, tatsächlich qualitativ hochwertige Videos mit direktem Einfluss auf die Tiefenschärfe zu drehen, aufzunehmen, dabei auch zu fotografieren. Dann wird zwar die Aufnahme kurz angehalten, aber man kann auch während der Videoaufzeichnung noch fotografieren. Der ISO-Bereich ist wesentlich weiter als das Vorgängermodell. Wir können bis 12.800 und gehen und haben hier natürlich ein weiteres Spektrum für den Einsatz bei schwachem Licht. Sie ist gegenüber der 450D minimal um 0,1 Bilder pro Sekunde langsamer und kann bis zu 170 JPEG-Serienaufnahmen dementsprechend auf die Beine stellen. Ja, der Rest ist im Endeffekt relativ ähnlich. Es hat sich dann zu 450D nichts großartig mehr verändert. Sie ist nach wie vor kompatibel zu den EF- und EFS-Objektiven und allen EX-Speedlights und diverse Zubehörkomponenten der 450D kann man auch hier weiter einsetzen. Erwartet wird ja, das ganze Ding?
Jetzt geht es natürlich wieder los. Muss man sowas haben? Und der ganze Hype, neue Kamera, must have. Lohnt sich das für jemanden, der eine 450D oder eine 400D hat zum Umsteigen?
Nein. Also ich würde mal ganz frech sagen, nein, denn nicht unbedingt jedes neue Modell, und wenn man sich überlegt, dass die 450D ja noch nicht wirklich alt ist, heißt nicht automatisch auch eine wesentlich bessere Abbildungsleistung bei den Bildern. Wir haben hier eigentlich ein ähnliches Verhältnis wie bei der Höreranfrage von Tanja, schon ein Weilchen her. 40D, 50D, soll ich denn jetzt umsteigen oder beziehungsweise in dem Fall neu kaufen? Natürlich habt ihr hier eine höhere Auflösung, ihr braucht aber auch hier wieder dementsprechend nach Möglichkeit, um eine optimale Leistung aus der Kamera herauszuholen, die dementsprechenden Objektive, die sind dementsprechend auch teurer.
Siehe 5D Mark II mit einem 24-105 Objektiv.
Ja, da sagt ein Nikon-Nutzer, aber nicht um Canon schlecht zu machen, sondern um ein Bild tatsächlich zu bewerten und zwar ohne Vorurteile. Nein. Ja, also wie gesagt, nicht unbedingt jede neue Kamera sollte zu einem Kauf verleiten. Überlegt euch vorher, wie ihr eure Kamera einsetzt, was ihr von den Bildern erwartet, für was ihr die Bilder braucht. Und das sollten eigentlich die ausschlagenden Argumente sein, um einen Kamerakauf zu beurteilen.
Hier wäre ja jetzt das K.O.-Kriterium, wenn jemand gerne Videos aufzeichnen möchte. Das ging vorher nur mit der 5D Mark II, oder?
Ja, also in der Hinsicht zumindest im Bereich kennen. Tatsächlich, aber man muss dazu sagen, ihr dürft es bitte nicht vergleichen mit der Aufnahmequalität von den Videokameras, die ihr auf dem Markt bekommt. Es ist jetzt nicht so wie die kleinen Kompaktkameras, die schon kleine Videos aufzeichnen können und auch versuchen, hier eine generelle Schärfe irgendwo über den ganzen Aufnahmebereich her zu bekommen. So arbeiten ja auch die Videokameras, zumindest für den Heimanwenderbereich. Und hier habt ihr direkten Einfluss auf die Schärfe. Das heißt, ihr selber müsst fokussieren, müsst festlegen, wo liegt der Schärfepunkt. Und die Aufnahmen selber, das heißt, wenn ihr schnell schwenkt, dann kommt ihr auch wieder an den Schwachpunkt der Kamera. Und das ist eigentlich so das Hauptthema vom Stefan, der das Ganze ja dementsprechend schon mal angesprochen hat.
Ja, ich denke, das war ein richtiger Hinweis. Man darf einfach nicht glauben, dass es die normale Videokamera in dem Stand ersetzt. Ich habe mir jetzt die 500D nicht angeguckt, aber wenn du das sagst, wird das wahrscheinlich wie bei allen anderen Modellen zurzeit sein. Es ist einfach wirklich was für Leute, die mit höchster Qualität filmen wollen, die Schärfentiefe beeinflussen möchten, diesen Kinoeffekt bekommen. Aber das ist mehr so, ich arbeite nach einer Idee, nach einem Storyboard und ich arbeite Sequenzen ab und schneide die nachher zusammen und ich arbeite vom Stativ aus, um alles richtig gut scharf stellen zu können und weiß, wo meine Leute stehen, dirigiere die dann auch dahin, weil ich da die Schärfe eingestellt habe. Es ist also wirklich kein Ersatz bei spielenden, rennenden Kindern für die Heimvideokamera. Und das Phänomen, was du noch angesprochen hast, nehme ich dann an, dass die das auch hat, das ist der sogenannte Rolling Shutter, dass wenn du schnell schwenkst, da die Bilder Zeile für Zeile abgetastet werden, die Pixel, entsteht dann an geraden Kanten beim Schwenken werden die schräg, weil die Kamera bewegt sich zur Seite und das Bild ist noch nicht komplett ausgelesen. Damit ist zum Beispiel der Turm in der linken unteren Ecke weiter links als in der rechten oberen Ecke, wenn ihr nach links geschwenkt habt. Aber also mich würde dieses Videozeug sehr reizen, weil ich hätte gerade Lust, so richtige Videos mit Story und so zu machen. Aber man muss einfach wissen, für was es einsetzbar ist.
Genau, deswegen überlegt euch das gut. Wenn ihr mit eurer Kamera zufrieden seid, überstürzt nichts, denn das Ganze ist wirklich sehr, sehr schnelllebig. Und dann kommen wir eigentlich zu einem anderen Modell von Canon, das auch schon da so im Äther schwebt. Ach so, die 500D kommt wahrscheinlich im Mai. Ja, und dann kommt die 60D. Und jetzt bitte nicht verwechseln mit einer älteren D60, was es bei Nikon auch schon mal gab, aber sowas gab es auch vor Jahren schon mal bei Canon. Und es gibt dann verschiedene Foren Leute, die sagen, ach, die gab es ja schon vor Jahren. Nein, es soll tatsächlich auch eine 60D kommen. Wir erinnern uns, die 50D ist noch nicht lange draußen. Die 40D war nicht lange draußen. Und jetzt kommt schon die 60D. Auch die kann euch dann Full-HD-Videoaufnahmen bieten.
Aber das finde ich ja das Schwierige heute auch, dieser Hype, dass alles halbe Jahr oder spätestens ein Jahr ein neues Modell rausgehauen wird. Denkt immer dran, ja, jetzt ist hier ein großer Sprung, die können vielleicht Filme aufnehmen, aber wenn euch Filme nicht interessieren, ist es viel, viel wichtiger, in gute Objektive zu investieren oder in Zeit und Workshops zu investieren, um bessere Bilder zu machen. Und die macht immer noch der Fotograf und niemals die Kamera. Deshalb immer mal ein paar Generationen überspringen, man braucht nie das Neueste. Es sei denn, ihr seid Profis und wollt euer Geld dafür damit verdienen, dann braucht ihr das eine oder andere Feature eben. Aber ansonsten, die 450D oder die 400D, denke ich, machen sehr, sehr gute Bilder in unserem Bereich, wo wir arbeiten. Und damit kann man noch lange gut fotografieren. Lieber eine schicke Festbrennweite gekauft und da mal was investiert.
Ja. So, schließen wir mal den Bereich und.
Apropos Hardware. Gleich nochmal eine Kamera. Ich habe ja mal von der Fuji F200 EXR berichtet, dass die mir so ganz gut gefallen hat, weil man da die verschiedenen Modis einstellen kann. Höchste Auflösung 12 Megapixel oder 6 Megapixel und dafür einen höheren Dynamikumfang oder 6 Megapixel und weniger Rauschen. Ich habe mit meinem Fotohändler klargemacht, ich kriege demnächst mal an einem Wochenende eine Kamera zum Testen und werde die auf Herz und Nieren testen und euch einen schönen Bericht bringen, ob sich das lohnt als kleine Kompakte.
Ja, und Stefan hat, wenn er das so schön erzählt, ein richtig breites Grinsen im Gesicht. Die Freude ist ihm förmlich anzusehen. Und ich möchte im Endeffekt euch alle mal ansprechen, da wir uns überlegt haben, eventuell noch vor den Sommerferien ein Hörertreffen hier in Fulda zu organisieren. Und wir haben uns gedacht, ganz ungezwungen, kostenlos, jeder, der Lust hat, kommt vorbei. Wir setzen uns zusammen, trinken ein wenig was, unterhalten uns über Theorie und Praxis und würden gerne mit euch einmal durch Fulda laufen, eine Fototour in Fulda. Wir zeigen euch Fulda und ihr zeigt uns Fulda, wie ihr es gesehen habt. Das ist so die Idee, die wir haben. Und wer jetzt schon Lust hat, mal sein Interesse dementsprechend kundzutun, bitte, bitte schickt uns gerne eine E-Mail. Ihr kennt die E-Mail-Adresse bereits, sicher ist aber sicher, info@fotopodcast.de. Da dürft ihr alles hinschicken, was ihr bezüglich unseres Fotopodcasts uns schicken möchtet. Ja, und wir haben noch eine Nachricht
hier. Genau, dran ich habe noch eine kleine Nachricht für alle Mac-User. Ich habe ja schon öfters von AC-DC Pro gesprochen, was ich am PC auch benutze für bestimmte Sachen oder lange Zeit vor Lightroom war das mein Hauptprogramm zum Bilder organisieren. Und das hat so einige Vorteile zu Lightroom, wenn es mal schnell gehen soll. Und jetzt gibt es das auch als Beta-Version für Mac. Mhm. Und wir setzen euch den Link zu der Beta-Page ins Notebook. Allerdings kann man die noch nicht downloaden, aber die wird demnächst kommen. Und da sind schon mal alle Ankündigungen, was das Ding so können soll und haben soll. Ganz interessant.
Ja, wenn wir gerade das Stichwort AC-DC Pro und Beta haben, war es nicht so, dass du Beta-Tester bist. Kannst du uns nicht vielleicht schon so das eine oder andere Highlight schon mal vorneweg verraten?
Dazu darf ich nichts sagen.
Ah, gut. Dann sind wir mal gespannt auf die Beta-Version, die da jetzt kommen soll. Das war's für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Entschuldigen noch Marek, der leider heute nicht dabei sein konnte. Wir senden ihm aber einen schönen Gruß und wünschen euch, zumindest für alle, die es rechtzeitig hören, ein schönes Osterfest.
Ja, und das Wetter soll ja super werden. Vielleicht hat der eine oder andere noch Urlaub nächste Woche und hier in Deutschland, denke ich, wird es recht schön. Geht raus und fotografiert. Und schickt uns doch ein paar Bilder auf unsere Flickr-Group, wenn ihr Lust habt. Und alle, die im Workshop waren, wir würden uns freuen, wenn ihr nochmal ein paar Bilder hochstellen würdet vom Workshop. Es sind bis jetzt nur relativ wenige hochgestellt. Bearbeitet doch nochmal 1, 2 und stellt sie in die Flickr-Group. Denkt aber dran, ihr müsst das Bild immer sichtbar für alle machen, sonst könnt es nur ihr oder eure Freunde sehen, sodass wir alle Spaß dran haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.